Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Alexander Zverev ist im Viertelfinale der US Open ausgeschieden. Emma Navarro steht im Halbfinale dann auch. Jannik Sinner hat letzte Nacht ein richtig gutes Match gemacht. Und Kevin Kravitz und Tim Pütz stehen im Herren-Doppel-Halbfinale. Es gibt also wieder eine ganze Menge zu besprechen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis-Talk. Mein Name ist Andreas Thies, wieder mit dabei Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Wir haben zwischendurch so ein ganz kleines bisschen gemeckert, dass die Matches nicht so richtig groß sind. Was wir jetzt allerdings erlebt haben in den letzten zwei Tagen, das entschädigt ein bisschen. Also in den letzten 24 Stunden, wo wir nicht mehr gesprochen haben.
Ja, also wahrscheinlich kontroverse Meinung. Ich glaube, ich habe es in Wimbledon auch schon geäußert. Mich holt Fritz gegen Zverev überhaupt nicht ab. Gar nicht meine Art von Matchup, können wir gleich drüber reden. Sinner gegen Paul muss sehr spektakulär gewesen sein, zumindest die ersten beiden Sätze. Da habe ich geschlafen, wie wahrscheinlich fast alle, die uns jetzt zuhören. Von daher bin ich gespannt, über beide zu sprechen.
Dann lass uns erstmal über das Match von Alexander Zverev gegen Taylor Fritz sprechen. Und du hast gesagt, das ist jetzt nicht dein favorisiertes Matchup, was du hast. Warum nicht?
Das frage ich mich auch, weil ich habe also ich glaube, emotional packt es mich nicht so, weil es sind beides zurückhaltende Typen, die dann laut werden können, aber es sind jetzt nicht beide Alcarazes oder es ist jetzt auch nicht so ein Kontrast im Stil drin, dass ich denke, ja, okay, da ist irgendwas Spannendes. Es ist dahingehend interessant, als dass Fritz, habe ich das Gefühl, keine Angst vor dem Spiel von Zverev hat und ihm deswegen auch auf Augenhöhe als Tennisspieler begegnen kann und ihn jetzt eben auch zweimal hintereinander geschlagen hat, wenn auch unter unterschiedlichen Umständen. Aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel heute die entscheidenden Punkte angeguckt habe, wie häufig die beiden sich die Rückhand hin und her geschoben haben, wie sich überlegt haben, wer ist jetzt weniger passiv hier, dann hat mich das einfach in dem Moment nicht abgeholt, emotional, wo ich so dachte, ja, okay, wer gewinnt jetzt den Punkt? Nee, da ist es bei mir nicht angekommen, aber bei dir war es ja anscheinend anders.
Ja, ich fand das Match extrem gut heute und ich war begeistert von der Leistung von Taylor Fritz und wir sprechen ja gleich nochmal ausführlich über dieses Match. Was ich noch gerade gerne, bevor wir auf dieses Match eingehen, möchte ich noch folgendes Ding besprechen. Und das ist etwas, was wir in den 11 Jahren oder in knapp 11 Jahren unseres Podcasts hier sehr häufig miteinander besprochen haben. Tennis ist ein Matchup-Sport. Wie häufig ich heute auch auf den sozialen Medien nach diesem Match gesehen habe, wenn Zverev nicht gegen Fritz gewinnt, wie soll er denn dann Grand Slam gewinnen, ist natürlich auf der einen Seite eine valide Meinung, aber ich möchte dann trotzdem den Kontext setzen, dass Taylor Fritz ein wirklich enorm fieses Matchup für Alexander Zverev ist. Erstens durch den Aufschlag, zweitens dadurch, dass Taylor Fritz auch in den letzten Jahren enorm sicher geworden ist, was diese Grundlinien-Rallys angeht, dass er eine sehr, sehr gute Vorhand hat, dass er mit der Rückhand mit Alexander Zverev mithalten kann und dass Zverev, wenn er zu passiv ist, wie er es heute in größeren Teilen des Matches war, dass er einfach nicht durchkommt, habe ich das Gefühl.
Es geht natürlich so ein bisschen in beide Richtungen, weil ich hatte das Gefühl, nach Wimbledon war so die einhellige Meinung, ja, okay, wäre Zverev nicht verletzt gewesen, hätte das gewonnen. Und das mag sein, aber ich glaube, Fritz war bei ihm im Laufe des Matches davongezogen in Wimbledon, das hat man damals auch diskutiert, und hat das schon für sich entschieden als besserer Spieler. Die Verletzung ist mit reingekommen, aber du hast schon angesprochen, Fritz hat was im Spiel, was Zverev zusetzt. Und der Aufschlag ist nicht so gut wie der von Zverev, aber er kann genauso gut oder leicht besser sein, wie es heute der Fall war. Die Rückhand von Zverev ist Top 3, würde ich sagen, in der Welt. Die von Fritz ist vielleicht Top 10. Das heißt, der ist aber jetzt kein riesiger Graben zwischen den beiden. Auch da kann Fritz rankriechen und das hat er heute erfolgreich geschafft. Und Fritz hat für mich zwar nicht unbedingt die bessere Vorhand, aber er kann ein bisschen mehr variieren auf der Vorhand. Und für mich, wenn wir jetzt mal, ich denke, was die entscheidende Phase des Matches war, Ende des dritten Satzes, wenn wir angucken, wie Zverev da 0-40 in Rückstand geraten, Daten ist, dann war das zwei eher leichte, also bei 4-5, ganz kurz Kontext, 0-40, er ist dann nochmal rangekommen, hat es dann aber abgegeben, das Spiel und damit auch den Satz, dann waren es da eben die Fehler von Zverev. Und zwei waren jetzt eher unnötig, weil Zverev reingekommen ist und das Gefühl hatte, er muss schnell den Punkt beenden, liegt dann natürlich auch einer okayen Defensive von Fritz, aber der dritte, der war für mich so ein Paradebeispiel, da hat Fritz das Tempo variiert, die Höhe variiert in die Vorhand hinein von Zverev und hat ihm da so ein bisschen den Fehler rausgewrungen und das kann Fritz und er, würde ich sagen, ist beim Return nicht so weit hinter Zverev, von daher, er kann bei allem rankommen und kann ihn eben teilweise überholen und im allerwichtigsten Teil des Matchups, Rückhand gegen Rückhand, ist er nicht so weit hinten, wie viele Spieler gegen Zverev das sind.
Fritz hat im On-Court-Interview hinterher mit Nick Kyrgios gesagt, dass er heute das Gefühl hatte von Anfang an, heute ist er dran, heute ist der Tag für ihn. Es hat zum ersten Mal für ihn und auch für Alexander Zverev das Match auf dem Arthur Ashe Stadium gegeben. Beide haben vorher nicht ein einziges Mal hier gespielt auf dem größten Court. Man hat es, wenn wir mal jetzt auf das Match zu sprechen kommen, man hat es im ersten Satz nicht unbedingt gesehen. Zverev hatte vielleicht ein bisschen Probleme mit der Bespannungshärte im ersten Satz, weil es war nicht ganz so warm wie sonst. Der Schläger war vielleicht ein bisschen zu hart bespannt. Er hatte immer wieder Probleme mit der Härte und mit der Länge, beziehungsweise, dass er überhaupt nicht durchgekommen ist mit einer zu harten Bespannung. Hat dann zwischendurch auch so ein kleines bisschen dann noch getüftelt an der Bespannung. Hat immer wieder mit John Blome gesprochen, dass der mit den Bespannern spricht. Der erste Satz geht mit 7 zu 6 an Taylor Fritz. Es gab zwischendurch die ein oder andere Möglichkeit für Alexander Zverev, vielleicht mal so ein bisschen ranzuschnuppern an Taylor Fritz' Aufschlag. Aber was er meiner Meinung nach, was Taylor Fritz sehr gut gemacht hat, gerade in diesen entscheidenden Situationen, auch zu den Big Points Richtung, dass er enorm gut aufgeschlagen hat und dass er da gerade über seinen ersten Aufschlag enorm wenig Punkte abgegeben hat.
Ja, und da sind ja auch zwei sehr bezeichnende Zahlen im ersten Satz. Da hat Zverev mit 86% aufgeschlagen. Er ist trotzdem derjenige gewesen, der Breakbälle zugelassen hat. Er hat sie abgewehrt, aber Fritz hat keine zugelassen, obwohl der mit in Anführungszeichen nur 67% aufgeschlagen hat, was für ihn schon eine absolut okaye Quote ist und für die allermeisten, die nicht Zverev heißen, eine absolut okaye Quote ist. Und das heißt, das ist ein Satz, wo Fritz der mit den Chancen war, Zverev wahrscheinlich das höhere Grundniveau hatte, aber Fritz, und da kann ich dann seine Aussage auch verstehen, nach dem Satz vermutlich das Gefühl hatte, ja, okay, der ist jetzt hier in meine Richtung gelaufen, der Satz, und wenn ich so einen schon gewinne, dann habe ich hier wahrscheinlich wirklich eine Chance. Und es gab ja durchaus Phasen im Match, wo Zverev der bessere Spieler war. Zum Beispiel Mitte des zweiten bis Mitte des dritten Satzes. Mhm. Aber danach würde ich Fritz zustimmen, hat sich schon so angefühlt, als wenn er das eigentlich jetzt hier nach Hause bringen müsste.
Du hast es gesagt, die 86% Quote des ersten Aufschlages. Zverev hat in der Vergangenheit nicht so gut aufgeschlagen und die 86% Quote im ersten Aufschlag können natürlich auch so ein bisschen irreführend sein, weil es geht dann darum, wie viele Punkte macht man damit. Und er hat dann 11 Punkte bei eigenem Aufschlag abgegeben in diesem ersten Satz und hatte gerade bei diesem 0-40, bei dieser 0-40-Situation dann auch beim Stand von 5-6, wo er dann noch den Tiebreak erreicht hat, hat er zwischendurch dann wirklich diese Punkte dann abgegeben. Es gab zwischendurch dann einmal den Punkt des Turniers, den hat Zverev gewonnen. Das Bezeichnete war, dass er dann die nächsten 3 Punkte gleich verloren hat, weil er dann noch vielleicht ein bisschen gefeiert hat. Aber der Tiebreak ging ganz klar mit 7-2 an Taylor Fritz und das war zu dem Zeitpunkt, fand ich, sehr, sehr verdient. Und was ich enorm finde bei Taylor Fritz ist, dass er jetzt nochmal eine Entwicklung genommen hat, weil er hat zum Beispiel im Match gegen Casper Ruud hat er anderthalb Sätze wirklich, die Amerikaner sprechen von sloppy gespielt, also dass er wirklich leichte Fehler eingebaut hat, dass er zwischendurch die Rückhand einfach mal einen halben Meter daneben gesetzt hat. Das haben wir heute ganz, ganz, ganz selten gesehen und das war auch von der Konzentration her auch eins der Dinge, was man ihm früher vielleicht ein bisschen vorgeworfen hat, war das heute ein enorm gutes Match von Fritz, der wirklich auf den Punkt dabei war und nie in irgendeiner Weise Quatsch gemacht hat auf diesem Platz.
Ja, und für ihn stand ja viel mehr auf dem Spiel als für Zverev. Erste Mal in einem Grand Slam-Halbfinale. Wir stellen uns vor, er hätte das Match wieder verloren. Ja. Das wäre ja schon für ihn sehr bitter gewesen. Also er ist jetzt einige Male an die Hürde gekommen. Klar, da war auch mal ein Djokovic, aber da war eben auch mal ein Lorenzo Musetti in Wimbledon. Also ein Match, was er hätte gewinnen können, auch wenn das Matchup dann wiederum ein bisschen schwieriger für Fritz ist. Aber ich finde, in dem Kontext ist es wirklich eine enorme Leistung gewesen. Und eben stand nicht nur das erste Halbfinale hier auf dem Spiel, sondern das wussten ja die beiden Beteiligten ja auch eine ziemlich gute Chance, ein weiteres oder im Fall von Fritz ein erstes Grand Slam-Finale zu erreichen. Und wer weiß, wer dort wartet. Also da ist ganz schön viel mitgeschwungen. Und dafür hat Fritz hier wirklich eine gute Leistung gebracht. Und so wie das erste Viertelfinale des Jahres bei den Australian Open für mich noch so ein bisschen, ja, okay, same old war, muss man sagen, hat er sich danach dann schon sehr gut präsentiert. Und zum Beispiel der Sieg gegen Zverev in Wimbledon sticht heraus. Hier, finde ich, hat er jetzt mit Ruud und Zverev zwei Spieler nacheinander rausgenommen, die bisher die bessere Karriere hatten, die ja auch die besseren Spieler sind als er. Und trotzdem war er derjenige, der das hier für sich nutzen konnte. Und er ist jetzt ja eben auch keiner von denen gewesen, der Olympia ausgelassen hat, wie es bei den anderen beiden Viertelfinalisten, die unten noch drin sind, der Fall war, sondern er hat alles durchgespielt und ist dann trotzdem hierher gekommen und konnte die Form halten. Während ich zum Beispiel bei Zverev das Gefühl hatte, da ist es dann irgendwann jetzt schon zu Ende gegangen.
Der zweite Satz war der beste Satz von Alexander Zverev. Da war übrigens dieser Punkt, dieser Vorhand-Passierball von...
Ich glaube beim 2-1 oder
beim
so.
Beim 2-1, ne? Genau, beim 2-1. Da war dieser Punkt von Alexander Zverev, der wirklich viral gegangen ist dann auch. Und dort hat Zverev wirklich am besten gespielt. Und lustiger Zufall dann auch, dort hat er die schlechteste Aufschlagsleistung mit dem ersten Aufschlag gehabt. 52% hat er dort nur reingebracht, hat allerdings dann 12 von 15 Punkten gemacht und er hat einen einzigen Breakball gehabt und den hat er dann genutzt. Dort war er zum Beispiel, im zweiten Satz war er sehr aktiv, hat sehr viele Netzangriffe dann auch gehabt. Erstmal, ich habe 7 von 8 Netzangriffen hat er erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt hat er einen sehr offensiveren oder einen deutlich offensiveren Eindruck gemacht. Er hat ganz zu Anfang des zweiten Satzes dann 9 Schläger bekommen. Von da an war dann auch die Vorhand besser. Und die war bis zur Mitte des dritten Satzes, war dieses Spiel angelegt für Alexander Zverev. Und das war die stärkste Phase. Und so, da habe ich so bis Mitte des dritten Satzes hatte ich das Gefühl, er wird es jetzt gewinnen. Damit habe ich nicht gerechnet, dass er dann wieder so ein bisschen in alte Verhaltensmuster gegangen ist, weil im dritten Satz ging es dann wieder so los. Es war bis zum 4:4 war alles in Ordnung, auch bis zum 5:5 noch. Und dann hatte Zverev wieder das 0:40 bei eigenem Aufschlag. Nein, Entschuldigung. Es war bis zum 4:4 war alles in Ordnung. Dann macht Taylor Fritz das 5:4. Zverev hat einen Breakball bei 4:4. Den kann er nicht nutzen. Und dann im Aufschlag danach musste er 5 Setzbälle abwehren. Der 5. ist dann zu viel. Und da gewinnt dann Fritz mit 6:4. Und das war bei 4:4, als er den Breakball nicht genutzt hat. Ich glaube, da ist es in die andere Richtung gegangen.
Ja, vor allem, wenn man dann den Kontext des Satzes noch sieht. Da hatte Fritz ja zuerst das Break geschafft, hat das aber nicht lange halten können. Direkt quasi wieder an Zverev zurückgegeben im übernächsten Spiel. Und danach sah es so aus, als wenn Zverev hier die Nase vorn haben sollte. Weil ich würde sagen, wie sich Fritz das erste Break geholt hat, das war ziemlich beeindruckend. Wie er es dann wieder abgegeben hat, war nicht sonderlich beeindruckend. Und da wirkte es so, als wenn Zverev zumindest von der Grundlinie wieder der bessere Spieler sein sollte. Also ein bisschen aktiver, bisschen mehr Umf in der Vorhand drin, ein bisschen kontrolliertere Angriffe, als es bei Fritz der Fall war. Und dann würde ich dir zustimmen, waren es eben diese 10 Minuten zwischen dem abgewehrten Breakball von Fritz, was relativ schnell geht, und dann den schnell erspielten Chancen, wo man sagen muss, das war diese von mir angesprochenen 3 Vorhandfehler von Zverev, wo dann Fritz auf einmal aber auch passiv geworden ist, als er die Möglichkeiten hatte. Da waren dann noch 2 längere Ballwechsel dabei, wo ich das Gefühl hatte, da will er aber auch wirklich nicht in den Angriff gehen und hofft, Zverev schenkt ihm den Fehler, ist nicht passiert. Und dann hat Fritz sich noch 2-mal einen Vorsprung oder einen Vorteil erspielt und konnte es dann nutzen nach einem eher schwachen Rückhandfehler von Zverev. Aber ich glaube, den hat Fritz auch gebraucht, weil er da in der Phase dann doch schon ein bisschen mit den Nerven gewackelt hat.
Fritz ging also mit 2:1 Sätzen in Führung und im dritten Satz, als er dort dann die 2:1 Satzführung hatte, da hat er dann kaum noch Fehler gemacht. Fritz hat im vierten Satz 20 von 21 Punkte nach dem ersten Aufschlag gemacht. Er hat dann auch noch 57% der Punkte nach dem zweiten Aufschlag gemacht. Er hat Zverev überhaupt nichts mehr angeboten. Das war sehr souverän. Er hat im vierten Satz hat er 10 Unforced Errors gehabt und 14 Winner. Und diese 10 Unforced Errors, da waren 4 oder 5 ganz zum Ende des vierten Satzes, wo er dann so ein kleines bisschen ja vielleicht zu mutig geworden ist oder so. Aber bis dahin, bis zum Tiebreak, hatte er Zverev nichts angeboten. Er hat kaum eine Chance gehabt und Zverev ist nur hinterhergelaufen. Und das, was auch Taylor Fritz nach dem Achtelfinale gesagt hat, es war purer Scoreboard-Pressure bei Alexander Zverev heute.
Ja, da ist er dann eben auch spielerisch hinterhergelaufen, würde ich sagen. Also da hat man dann einen Unterschied gesehen und da hat sich's angefühlt, als wenn Fritz jetzt nicht das Nervenflattern bekommt, dann wird er es in irgendeinem Moment nach Hause bringen. Entweder holt er sich das Break und hatte ja 2 Möglichkeiten oder aber er holt sich's im Tiebreak und der war dann ja auch nicht mehr eng. Der ist dann auch klar an ihn gegangen und das zeichnet, muss man dann auch sagen, natürlich einen Spitzenspieler aus. Das ist so dieses Frontrunning, wenn man in der Lage ist, einen Vorsprung zu verwalten und dann wirklich nach Hause zu bringen. Das ist eine der großen Künste, die man im Tennis beherrschen muss, die aber, glaube ich, unglaublich schwer ist und das hat er hier gemacht und ich würde auch sagen, da war die große Stütze dann der erste Aufschlag. Der war dann ziemlich spektakulär und in den Ballwechseln hatte ich das Gefühl, hat er da dann auch wieder ein bisschen mehr Mut, ein bisschen mehr Umf gefunden und war dann eben auch besser. Zverev hat sich alleine aufgrund seiner Physis und seiner, auch erspielten Matchhärte über das ganze Jahr, ist ja immer noch derjenige mit den meisten Matches, da drin gehalten, aber nicht mehr, weil er jetzt spielerisch unbedingt rangekommen ist an Fritz.
Fritz hat das am Ende, eins noch gerade, bevor wir darüber sprechen, das musste Fritz ja auch lernen. Das ist ja eine Geschichte, die Fritz auch in den letzten Jahren immer nachgehangen ist, dass er solche großen Matches nicht gewinnt, dass er solche Matches nicht von vorne wegspielen kann, sondern dass er sich solche Matches wieder aus der Hand nehmen lässt. Aber ich finde, dass dann auch dieses Jahr gerade mit solchen Sachen wie dem Sieg in Wimbledon gegen Zverev, gerade mit dem Viertelfinale dann auch bei den Australian Open, dass da so ein bisschen eine neue Selbstverständlichkeit bei ihm auch gewachsen ist.
Ja, und er war ja auch einer derjenigen, der sich eben noch eine Medaille in Olympia geholt hat. Sie waren eigentlich die einzigen Einzelspieler, die im Herrendoppel was reißen konnten. Also er und Tommy Paul, muss man auch anmerken, war ansonsten ja total von den Doppelspielern dominiert. Und es fühlt sich jetzt auf einem geringeren Level so ein bisschen wie bei Paulini an. Die kam natürlich wirklich aus der 5. Reihe nach vorne gestürmt, aber hat halt den Atem bewahrt, um den ganzen Sommer das durchzuhalten. Und Fritz hat es ähnlich gemacht. Und es ist wahrscheinlich fast schwierig, das so hinzubekommen, als wenn man wie eben Paulini oder wenn wir jetzt bei den Herren bleiben, Musetti von hinten kommt und das dann über 8 oder 10 oder 12 Wochen durchhält, weil da sind die Erwartungen natürlich auch nicht so groß. Und bei Fritz sind sie riesig, seitdem der Typ, weiß ich, 15, 16 ist, kennt man den. Ja. Und wenn es jetzt wirklich zum Halbfinale gegen Francis Tiafoe hier kommen sollte, na, da bin ich aber mal sehr gespannt, weil das ist dann ja wirklich so ein bisschen die beiden besten amerikanischen Spieler ihrer Generation mit ihrer wahrscheinlich einzigen goldenen großen Chance gegeneinander. Also da bin ich auch gespannt, was die beiden in dem Moment nervlich und spielerisch rausholen können.
Und für Zverev wird diese Frage weiterhin gelten, wird er irgendwann Grand Slam gewinnen? Du hast es gesagt, es ist sein bestes Grand Slam-Jahr in diesem Jahr gewesen. Er war nicht weit weg in Melbourne, er war nicht weit weg bei den French Open. Er war verletzt in Wimbledon und ja, man kann auch darüber streiten, ob er das sonst gewonnen hätte oder verloren hätte. Er war hier dann jetzt auch nochmal im Viertelfinale. Er hat insgesamt eine sehr starke Saison gespielt. Er wird höchstwahrscheinlich am Montag auf Platz 2 der Weltrangliste sein. Es ist nur so, dass hier dann auch sehr viel an diesem Grand Slam Titel gemessen wird. Da kann er noch so viel gewinnen woanders.
Ja, wir hatten nach dem Turnier in Cincinnati drüber gesprochen. Da waren ja eigentlich 2 Sachen, mit denen er sich wirklich in diesem Jahr belohnen konnte. Das eine wäre ein Grand-Slam-Titel gewesen und das war wahrscheinlich die goldene Grand-Slam-Saison. Also ich würde jetzt nicht drauf bauen. Das ist normalerweise historisch im Tennis nicht so, dass man dann dieses Level auf einmal nochmal halten kann, sondern das sah jetzt für mich wie die ideale Saison für ihn aus und deswegen ja auch, weil er so viele Matches in diesem Jahr gewonnen hat, wäre es wahrscheinlich auch die Chance gewesen, die Nummer 1 fürs Jahresende zu holen. Es ist immer noch möglich, aber jetzt sind da 1300 Punkte Vorsprung. Wenn er jetzt ins Halbfinale geht, sind schon 1700 Punkte und wenn er es gewinnt, sind wir bei 3000 Punkte, ist der Zug abgefahren, ist alles durch, dann sind wir wahrscheinlich bis irgendwie Frühjahr nächstes Jahr an der Weltranglistenspitze. Also von daher, Zverev konnte sich jetzt in dem Sinne nicht belohnen, aber, und das haben wir halt auch über die letzten Jahre immer gesehen, er ist nicht so gut, wie die ganz vorne stehen. Ihm fehlt es in den entscheidenden Momenten und heute hat man es ja dann eben bei dem 4-5 gesehen und diesen ersten beiden Vorhandfehlern, die wirklich aus dem Halbfeld gespielt waren und die nicht gut waren und die halt Djokovic und Sinner und Alcaraz nicht passieren und ihm schon. Und darum ist er ganz nah oben dran, aber ja, es ist jetzt nicht, ich glaube, du sagst immer, es ist keine gemahte Wiesen, dass er sich ein Grand Slam Turnier holen wird.
Ja, das ist mein exklusiver Spruch, den ich immer habe. Ja. Alexander Zverev steht also nicht im Halbfinale. Das ist Taylor Fritz auf seinen Gegner. Warten wir noch. Das werde ich am Ende des Podcasts dann noch mit euch teilen. Lass uns über das andere Viertelfinale sprechen, was wir heute erlebt haben. Und da haben wir nämlich auch eine erstmalige Halbfinalistin in einem Grand Slam. Und das ist Emma Navarro. Die hat heute gegen Paula Badosa mit 6-2 und 7-5 gewonnen. Und ich habe mich eigentlich komplett auf einen dritten Satz schon eingestellt, weil Emma Navarro mit 1-5 zurücklag im zweiten Satz. Paula Badosa hatte im zweiten Satz eine Menge offensiv richtig gemacht und hatte wirklich sehr aggressiv gespielt und hatte ihre Chance gesucht. Und dann macht Emma Navarro 20 der letzten 24 Punkte.
Ja, und das war sehr kurios und ist eigentlich auch nicht so richtig zu erklären. Also wir gehen gleich nochmal so ein bisschen auf das ein, was Navarro in diesem Jahr erreicht hat und wie beeindruckend das ist. Aber es waren schräge, schräge letzte 20 Minuten oder so. Weil wenn man sich jetzt nochmal den zweiten Satz an sich anschaut, es war jetzt nicht so, dass Badosa komplett dominiert hat, wenn es ja 5-1 davongezogen ist. Das waren alles ziemlich knappe Spiele, die sie dann für sich entschieden hat, wo es dann eben 5-1 stand. Und was ich ganz spannend fand, dass Navarro hinterher gesagt hat, naja, als ich auf 2-5 rangekommen bin, da wusste ich, der Satz hier ist noch offen. Und ich glaube, das wusste Badosa auch. Und Badosa war in irgendeiner kuriosen Form von Schockstarre, wo auch nichts mehr ging.
Schockstarre, ja. So wie so ein Reh guckt, wenn es mit Autolichter reinguckt.
Ja, Schultern gingen nach oben, Blick wurde sehr starr und nach vorne gestiert. Und es waren ja dann auch ganz kurze Ballwechsel. Also da musste Navarro jetzt nicht so viel machen. Navarro hat dann gut verteilt, aber die Punkte kamen dann schnell von Badosa. Und fast bezeichnend war ja dann der letzte Punkt, also der Matchball, wo sie dann ziemlich hergespielt wurde von Navarro. Und da muss man sagen, das war dann jetzt schon eher eine enttäuschende Leistung von Badosa, weil im ersten sind ihre Grenzen aufgezeigt worden. Dann hat sie so hart gearbeitet und hat die harte Arbeit halt in, ich weiß nicht mal, ob es 20 Minuten, vielleicht waren es am Ende auch nur 15 Minuten weggegeben.
Das ist der zweite oder dritte Schlag gegen bei Paula Badosa regelmäßig dann daneben. Sie ist sehr, ich hatte das Gefühl, sie ist fast panisch geworden. Ihr Coach Paul Tudeau, der eigentlich schon immer ein sehr, sehr erwiesenermaßen dann auch sehr lauter Trainer ist und der wirklich die ganze Zeit quatscht und so ein kleines bisschen auch wie Apostolos Tsitsipas ist, wo es auch in Cincinnati die Situation gab, dass Paula Badosa zwischendurch gesagt hat, halt einfach mal die Klappe. Der hat sich über die Bande gelehnt und hat ihr zugesprochen und sie hat immer wieder hilflos hingeguckt. Ich glaube wirklich, sie war so ein bisschen von Panik ergriffen dann irgendwann, weil es funktionierte auf einmal nichts mehr. Und auf der anderen Seite hast du jemanden wie Emma Navarro, die sowas von stoisch ruhig ist, die kaum Emotionen zeigt, die kaum dir in irgendeiner Weise was gibt, emotional dann auch. Du siehst ja zwischendurch mal Spielerinnen, die laut schreien, die böse sind, die sich mit dem Schiedsrichter anlegen, Schiedsrichterin anlegen. Bei Emma Navarro bekommst du gar nichts. Und ich glaube, da ist wirklich Paula Badosa irgendwann panisch geworden.
Ja, man kann sagen, Navarro ist wie so ein Tenniscomputer. Also da ist ein sehr vernünftiger Algorithmus drin, die antizipiert ja auch super, was die Gegnerin machen und bringt dann das zurück, was die Gegnerin nicht haben wollen. Und wenn die das Spiel nicht selber entscheiden können, dann kann es halt ganz schnell daneben gehen. Und das ist hier für Badosa passiert. Und ich meine, sie hat in der Vergangenheit schon über psychische Probleme gesprochen. Von daher, das ist sicherlich im Bereich des Möglichen, dass sie ein bisschen eine Form von Panik hier gefühlt hat oder sich ansonsten unter Stress gefühlt hat. Und wir wissen, es gibt verschiedene Reaktionen auf Stress eben. Manche stürzen nicht rein, manche laufen weg, manche frieren ein. Und kann natürlich sein, dass sie eher eine Einfriererin ist. Und so hat das hier dann schon gewirkt.
Ich möchte jetzt noch eine Sache loswerden und ich muss aufpassen, wie ich das sage. Emma Navarro und Jessica Pegula sind beide extrem sachlich auf dem Platz, zeigen kaum Emotionen. Die sind sehr, sehr laid back dann auch, abseits des Tennis und oder abseits des Platzes, und sind insgesamt, machen sie einen sehr entspannten Eindruck, machen auch einen entspannten Eindruck auf dem Platz. Ich habe das Gefühl, und oh, ich hoffe wirklich, dass ich das richtig rüberbringen kann, dass sie wollen einen Namen für sich machen als Tennisspielerin, aber dass ihr Background, den sie haben, beide Töchter von Großmagnaten, sage ich jetzt mal, der eine ist der Chef von Buffalo Bills oder Besitzer von Buffalo Bills, der andere ist auch Milliardär, dass sie durch ihre Herkunft einen anderen Blick auf diesen Sport haben als andere Spielerinnen. Wir haben über Daria Saville gesprochen vor einer Woche, die gesagt hat, ich bin nur angetreten, damit ich das Preisgeld bekomme. Und ich habe das Gefühl, beide wollen, wie gesagt, einen Namen für sich machen und beide beharren und pochen auch drauf. Aber ich habe das Gefühl, dass sie qua ihrer Herkunft einen entspannteren Blick auf das Tennis haben und deswegen auch nicht mit diesem persönlichen Druck spielen.
Ja, also ne, hätte jetzt ja auch eine ökonomische Analyse sein können, weil im Leben ist es meist ein bisschen entspannter, wenn man sich nicht sonderlich viele Sorgen machen muss. Und das müssen die beiden nicht. Und beide, ja auch völlig zu Recht, treiben mir die Narrative, ich musste trotzdem hart arbeiten, ich hätte mich auch einfach zurücklegen können. Mhm. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, dass andere Möglichkeiten bestehen und dass auch ein anderes Umfeld da ist und damit auch ein anderer Blick aufs Leben und eine andere Herangehensweise. Und beide, klar, hätten das jetzt irgendwie gehen lassen können, aber beide sind jetzt auch eher ernsthafte Persönlichkeiten und glaube, beide wussten dann zu einem bestimmten Zeitpunkt auch, wie sie nach oben kommen, und haben dann natürlich auch Ressourcen gehabt. Also Pegula hat ja einen Weltklasse-Coach am Start gehabt, ja, quasi noch außerhalb der Top 100. Und auch Navarro hat Zugang zu Ressourcen gehabt, die andere halt nicht hatten.
Es ist ja in den beiden ja nichts geschenkt worden, in dem Sinne, dass sie dass ihnen die Weltranglistenplatzierung geschenkt worden ist. Navarro hat vor einem Jahr die Tour über die ITF-Turniere gemacht, wo sie viele Turniere gewonnen hat und sich dann auf einmal bei den Australian Open als gesetzte Spielerin wiedergefunden hat. Jessica Pegula hat eine ganze Menge Arbeit reingesetzt, damit sie diese Weltklasse-Spielerin wird, die sie ist. Aber ich glaube, jetzt, wo die beiden in diesen Sphären sind, gehen sie einfach mit einem anderen Gefühl auf den Platz als andere Spielerinnen. Und das, wie gesagt, ich hoffe
nicht. Wahrscheinlich nicht nur auf dem Platz, sondern auch außenrum. Wenn du um sehr reiche Menschen und einflussreiche Menschen aufgewachsen bist, dann lässt du dich jetzt nicht erschrecken, wenn da auf einmal eine Fernsehkamera steht oder so. Wenn wir beide jetzt den ganzen Tag irgendwie unser Tagesgeschäft vor Kameras verrichten und nachher noch drüber reden sollen, ist das eine andere Nummer. Wäre es vor allem gewesen, wenn wir beide irgendwie Anfang 20 gewesen wären.
Ja.
Und das ist bei den beiden natürlich schon ein bisschen anders.
Ich habe ein bisschen sehr rumgedruckst, weil ich nicht möchte, dass gedacht wird, dass ich das in irgendeiner Weise kleinreden möchte, die sportliche Leistung von Jessica Pegula und Emma Navarro. Die beeindruckt mich nämlich sehr und mich beeindruckt, wie Emma Navarro hier in die Weltspitze vorgedrungen ist. Und sie steht jetzt zum ersten Mal im Halbfinale eines Grand Slams. Ins Halbfinale möchte auch noch Jannik Sinner kommen. Der hat eine ziemlich schwierige Aufgabe da vor sich mit Daniil Medvedev. Der hat letzte Nacht gegen Tommy Paul ein absolutes Highlight-Feuerwerk abgeliefert. Und man wusste schon vorher, dass die beiden ein sehr gutes Matchup sind. Beide haben eine Fähigkeit, extrem schnell zu spielen. Beide spielen enorm flach. Beide haben super solide Grundschläge. Was die beiden in den ersten beiden Sätzen letzte Nacht gebracht haben, das war einfach Weltklasse. Der dritte Satz ging dann an Sinner, weil Tommy Paul dann irgendwann so ein bisschen gebrochen war. Aber die ersten beiden Sätze, die kann man sich wirklich übers Klo hängen.
Gut, jetzt wissen wir, wo du Tennis guckst.
Ne? Oder übers Schlafzimmer oder übers Wohnzimmer, Sofa oder so. Das war jetzt das Erste, was mir eingefallen ist.
Ja, zwischendrin war mir halt das Bild eingefallen, dass ich die Videokassette von Zverev und Fritz nicht an die Hall of Fame schicken würde. Da sind ja heute diejenigen mit oder announced worden, die wieder zur Wahl stehen.
Ja.
Kann man gleich noch ganz kurz erwähnen. Aber zum Match gestern. Ja, also das Spannende war ja auch, dass Paul so schnell eine Führung hatte, 4-1 mit zwei Breaks, und dann holt Sinner das noch auf, spielt ja wirklich dann auch exzellentes Tennis. Und der zweite war dann um einiges ausgeglichener, also nicht so große Schwankungen drin. Und auch den holt Sinner und ich gehe auch davon aus, dass er das Match geholt hätte, wenn er einen von beiden Sätzen verloren hätte. Aber er ist hier richtig gefordert worden und das Erstaunliche war, er hat dann wahrscheinlich eine seiner besten Leistungen seit Monaten gebracht. Also das, was wir Anfang des Jahres von ihm gesehen haben, das konnte er hier abrufen. Er hat halt diese spektakuläre Defensive kombiniert mit einem fantastischen Surf und der wirklich sehr guten Offensive. Und Anfang des Jahres sah er ja aus wie der komplette Spieler und ich finde, da hat man es dann gesehen und Paul, wie schon bei Alcaraz, ist halt so der perfekte Zubringer für solche Leistungen.
Das hast du sehr schön gesagt. Der Zubringer für solche Leistungen. Weil das muss natürlich dann auch immer nur noch gegeben sein. Es gehören zwei, um so ein Match zu bringen. Und Sinner kann noch so Weltklasse spielen, wenn Tommy Paul ihm nicht alles entgegenwirft, was er hat. Dann kriegen wir so ein Match nicht wie in den ersten zwei Sätzen. Und die Stimmung, der Kollege Paul Häuser letzte Nacht dann auch da war vor Ort, er sagte, so eine Stimmung hat er so noch nicht erlebt. Und auch die Leute, die da waren, haben gesagt, so eine Stimmung haben sie noch nicht erlebt. Und Tommy Paul hat dann auch so ein Spiel, was default attraktiv ist. Das ist ja, das kannst du ja, das ist ja
nicht
sehr...
Nicht nur das Spiel, ne?
Ja, insgesamt, klar. Aber das Spiel ist so, das ist so easy for the eye.
Ja, eben wie der Typ. Ja, kann man sagen, wie es ist. Und er, finde ich, bringt dem Tennis wirklich auch was. Er war ja eine Zeit lang außerhalb der Top 50, dann außerhalb der Top 30. Und da hat man schon gesehen, es ist ein lässiger Typ, ein guter Spieler. Und wenn der mal das Vordringen schaffen würde in die Top 20, dass er dann auch dazugehört. Und er ist jetzt eben keiner, also gehe ich jetzt von aus, der ein Grand-Slam-Turnier gewinnen wird. Dafür fehlt ihm zum Beispiel etwas, was Fritz und dann auch Tiafoe haben. Aber er ist halt wirklich jemand, der sehr gut reinpasst in die Top 20 und sich da auch noch 2-3 Jahre halten sollte. Vielleicht nimmt er mal ein Masters-Turnier oder so mit oder noch ein weiteres Grand-Slam-Halbfinale. Für den Rest reicht es wahrscheinlich nicht. Aber ich habe das Gefühl, der macht jetzt ziemlich das oder holt jetzt ziemlich das Maximum aus dem, was er kann.
Jannik Sinner trifft jetzt morgen auf Daniil Medvedev. Ich glaube, da können wir uns auch nochmal ein richtig gutes Match freuen, weil Daniil Medvedev ist in richtig guter Form.
Ja, ist ja jetzt auch offen. Ne? Also jetzt sind die beiden ja auch die klaren Favoriten hier auf den Titel.
Ja.
Gucken wir, was für sich entscheidet.
Also das werden wir dann morgen erleben. Morgen wird es leider keinen Podcast geben. Dafür werden wir dann am Donnerstag alles dann nochmal aufarbeiten, beziehungsweise am Freitagmorgen nach den Frauenhalbfinals. Lass uns gerade noch über die Doppel sprechen, weil dort hat nämlich heute Kevin Krawitz und Tim Pütz haben gegen Maximo Gonzalez und Andres Molteni gewonnen mit 6-7, 6-4, 6-1. Den ersten Satz hätten sie eigentlich schon gewinnen müssen, Krawitz-Pütz. Den haben sie mit 13-11 verloren. Ganz spektakulärer Tiebreak bei 7-6. Im Tiebreak hat Pütz Krawitz abgeschossen am Netz. Das wäre dann der Satzball gewesen. Ab dem zweiten Satz waren sie deutlich besser. Pütz von der Grundlinie, Krawitz am Netz. Das war wirklich gut. Sie treffen entweder auf Skupski Venus oder Arevalo Pavic im Halbfinale. Dann im Frauendoppel haben heute, und das ist eine richtig coole Geschichte, Kristina Mladenovic und Zhang Zhuai das Halbfinale erreicht. Im Viertelfinale gegen Nicole Melica-Martinez und Ellen Perez mit 7-6, 6-4 gewonnen. Zhang Zhuai, über die haben wir gesprochen, 23 Matches in Folge verloren in der Einzeltour. Kristina Mladenovic zwischendurch aus den Top 200 rausgefallen, ist glaube ich im Moment auch immer noch aus den Top 200 raus, haben sich hier zusammengetan im Doppel und stehen im Halbfinale. Das ist eine schöne Geschichte.
Jetzt haben natürlich das Pech, auf wen sie treffen. Ja. Auf die Doppelüberspielerin des Jahres, Katerina Siniakova und Hella Townsend, die ja anscheinend noch Donald Young jetzt in einem Titel schleppen könnte. Das wäre ja nochmal eine Sache. Ich weiß gar nicht, ob sich viele, die uns zuhören, noch an Donald Young und den Hype um ihn erinnern können, Mitte der Nullerjahre. Da galt er als das nächste ganz, ganz große amerikanische Talent. Aber um den Weg jetzt zurückzufinden, gerade für Zhang ist das natürlich super. Also die holt sich jetzt hier den Rekord ab. Man kann ihr nur wünschen, dass sie nochmal irgendwo einen Einzelsieg schafft und dann vielleicht auch einfach das Buch zumacht und sagt, okay, das gewesen. Und wir wissen, dass sie über die letzten 10 Jahre den einen oder anderen großen Doppeltitel geholt hat und dass sie da auch was mitbringt, was viele Spielerinnen sehr gut ergänzt. Und von daher kann man ihr das wirklich nur wünschen. Und bei den Herren, ja, das finde ich jetzt aber wirklich eine ganz offene Sache. Also das ist ja eine Riesenchance für alle Beteiligten, sich da noch einen Grand-Slam-Titel oder den ersten überhaupt zu holen.
Aber da sind nur noch Weltklasse-Doppel dabei. Also 8 gesetzte Doppel waren im Viertelfinale. Jetzt sind Granollers, Sebastian, die an 1 gesetzten sind, ausgeschieden heute gegen Max Purcell und Jordan Thompson mit 7-6, 6-4. da sind noch Kolov Mektic mit dabei, da sind Arevalo Pavic dabei, die leichte Angstgegner von Kravitz-Pütt sind. Skapski Venus, Lemons Withrow, die sehr gut spielen. Die haben unter anderem Ramon Salisbury aus dem Turnier genommen. Ramon Salisbury, Rajiv Ram, Joe Salisbury haben die letzten 3 Jahre die US Open gewonnen und haben jetzt gegen Jackson Withrow und Nathaniel Lemons verloren. Also da sind wirklich nur noch hochkarätige Doppel im Herrendoppel dabei. Und jetzt noch gerade ein Wort zum Mixed, weil du hast es angemerkt. Taylor Townsend spielt zusammen mit Donald Young. Donald Young wird nach diesem Turnier seine Karriere beenden und hat jetzt hier nochmal eine Wildcard bekommen mit Taylor Townsend. War auch bei ihr in der Box, als sie gespielt hat im Einzel. Und die haben letzte Nacht gegen Danilina und Heliovara mit 10-8 im Match-Tiebreak gewonnen. Hast du gesehen, wie Harry Heliovara seinen Schläger über dem Knie zerbrochen hat? Aber feine 2 Stücke hinterher. Das war sehr beeindruckend.
Das habe ich leider nicht gesehen.
Hat den entscheidenden Volley bei 8-7, bei 7-8 im Match-Tiebreak hat er verlegt und dann hat er aber so, also es sah so leicht aus, wie er den Schläger da zerbrochen hat über seinem Knie. Das war richtig beeindruckend. Ja, und Townsend Young, das ist so super. Die spielen auf dem Grandstand vor voller Hütte abends. Da ist eine Riesenstimmung und Donald Young genießt das einfach nochmal. Und der hatte ja nun wirklich auch so ein flashy Spiel, dass aus ihm, also dass seine Karriere nie so richtig abgehoben hat, ist ein bisschen schade schon, weil der hätte so schon der Vorgänger von Francis Tiafoe werden können.
Ja, vor allem auch von der Ausstrahlung. Cooler Typ, netter Typ, kommt ja auch aus einer ziemlich bekannten Tennisfamilie, wird auch sehr geschätzt, weil seine Eltern waren so die ersten Trainer kommen alle aus der Region Atlanta und zahlreiche. Also mir fällt als erstes mal da Chris Eubanks ein, aber da waren auch ein paar bekannte Leute. Vielleicht Sloane Stephens oder so, müsste ich nochmal nachgucken. Wenn sie hier gewinnen, dann habe ich es auf jeden Fall nachgeguckt. Aber ist auf jeden Fall eine coole Geschichte gewesen. Er ist eben so ein bisschen rangezogen worden als der kommende Superstar. Das hat er nie ganz bestätigen können, aber hat eine Karriere gehabt, die vollkommen in Ordnung war. Und Townsend hat ja eben von Siniakova auch nochmal irgendwie den Magic Dust bekommen und ist hier jetzt ja auch auf dem Weg zur absoluten Doppelausnahmekönnerin. Wäre natürlich super, wenn sie hier Donald Young nochmal zum US Open Titel verhilft.
Schleppen könnte. Und dann jetzt nochmal gerade die Hinweise zur Hall of Fame. Heute sind 3, 4 Namen heute sind genommen worden oder ja verkündet worden, die jetzt zur Aufnahme in die Hall of Fame bereitstehen. Daniel Nestor, Maria Sharapova und Bob und Mike Bryan. Und Maria Sharapova wohl auch unter gütiger Mithilfe von Billie Jean King, die unbedingt oder die eine große Fürsprecherin von Maria Sharapova ist, damit die in die Hall of Fame kommt.
Gut, da ist eben immer die Dopingfrage, aber genau. Ich glaube, die ist im Tennis noch nicht so richtig relevant geworden, was die Hall of Fame angeht, die ja auch ein bisschen lockerer das alles handhabt als in anderen Sportarten. Natürlich gehört sie in die Hall of Fame, ist eine der prägenden SpielerInnen, da kann man das auch mal sagen, des aktuellen Jahrhunderts, jemand, der absolut in Erinnerung bleiben wird und sie gehört dann natürlich hin. Frage ist eben, wie sieht man das mit dem Doping? Kann man viel hin und her diskutieren. Nur für ihre Leistungen gehört sie da auf jeden Fall hin, gilt aber auch für alle anderen, die auf der Liste stehen.
Wir werden bei Chip and Charge darüber noch sprechen, wenn das verkündet wird, das Ergebnis. Das war es jetzt erstmal mit unseren Ergebnissen, die wir jetzt hatten. Und über die 2 Ergebnisse aus der Night Session berichte ich euch jetzt gleich. Kommen wir damit zu den Ergebnissen des Abends. Und damit zu einer Spielerin, die das ganze Turnier über als Top-Favoritin zu bezeichnen war. Nach diesem Abend kann man noch ein Ausrufezeichen hinzufügen. Arina Sabalenka, die gewann gegen Jinwen Zhang mit 6-1 und 6-2. Zhang war in diesem Match komplett chancenlos. Erstens aufgrund ihrer eigenen Leistung, 31% Aufschlagquote im ersten Satz sind viel zu wenig. Auch im zweiten Satz wurde diese Quote nicht viel besser. Auf der anderen Seite aber war Sabalenka wieder zu dominant. First Strike Tennis über das gesamte Match, wenige Fehler, es war einfach zu stark, was die Belarusin an diesem Abend machte. Als im On-Court-Interview von Pam Shriver hinterher gefragt wurde, was sie denn tun könne, um am Donnerstagabend die Herzen der Zuschauerinnen und Zuschauer zu gewinnen. Immerhin spielt sie gegen eine US-Amerikanerin. Ihre Antwort? Keine Ahnung. Getränke gehen auf mich? Ihre Gegnerin in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, Emma Navarro. Das zweite Match der Night Session fand leider ein abruptes Ende. Gregor Dimitrov verletzte sich Ende des dritten Satzes beim Erlaufen einer Vorhand an den Adduktoren und konnte von dem Moment an nicht mehr konkurrenzfähig weiterspielen. Er gab nach dem 1-4 im vierten Satz auf. Tiafoe hatte ab dem 4-3 im dritten Satz keine Gegenwehr mehr zu spüren. Bis dahin hatte sich ein Match entwickelt, das die komplette Zeit eigentlich auf dem Schläger des US-Amerikaners gelegen hatte. TFV hatte im ersten Satz genau so viel gemacht, um das Match jederzeit im Griff zu haben. Er machte weniger Fehler, er spielte mit etwas weniger Risiko als Dimitrov und gewann den ersten Satz sicher mit 6:3. Auch im zweiten Satz sah alles danach aus, als würde TFV ins Halbfinale gegen Taylor Fritz cruisen. 4:1 führte er, bevor Dimitrov aufwachte. Von dem Moment an funktionierte das Spiel des Bulgaren. Er holte sich das Break zurück, es ging in den Tiebreak. In diesem erspielte sich Dimitrov 3 Satzbälle bei 6:3. Was folgte, war kurios. Bei eigenem Aufschlag unterliefen den Bulgaren 2 Doppelfehler. TFV war wieder zurück im Spiel. Was machte der? Der spielte einen weiteren Doppelfehler und schenkte Dimitrov damit den Satz zum 7:6. Im dritten Satz führte der US-Amerikaner dann mit Break, als Dimitrov sich plötzlich nicht mehr bewegen konnte. Von da an ging es sehr schnell bis zur Aufgabe. Es ist die zweite Aufgabe hintereinander von Dimitrov, der auch schon in Wimbledon sein Match gegen Daniil Medvedev nicht hatte beenden können. TFV komplettiert jetzt ein rein US-amerikanisches Halbfinale. Es ist das erste Mal seit 2005, dass zwei US-Amerikaner in einem Grand-Slam-Halbfinale gegeneinander spielen. Damals hatte Andrew Agassi gegen Robbie Ginepri gewonnen. Zum ersten Mal seit 2009 wird ein Spieler der USA im Finale eines Grand-Slams stehen. Damals hatte Andy Roddick im Wimbledon-Finale gestanden. Ein weiteres Finale mit US-Beteiligung wird es im Mixed geben. Wir hatten ja über Donald Young und sein Karriereende gesprochen. Er spielte an der Seite von Taylor Townsend im Mixed und die beiden erreichten nach einem Sieg über Sujiadi Bopanna das Finale gegen Sara Errani und Andrea Vavassori. Das Finale wird am Donnerstag ausgespielt. Das war's mit dem heutigen Podcast. Morgen, wie angekündigt, gibt es keinen neuen Podcast. Danach sind wir bis zum Ende des Turniers dann auf jeden Fall dabei. Wenn es euch trotzdem gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns bei Twitter, Instagram und Blue Sky und auch bei Threads sind wir inzwischen vertreten. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr sagt, Mensch, die möchten wir auch finanziell unterstützen, dann könnt ihr das tun. In den Shownotes sind die Links zu Steady und zu PayPal. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Endlich geht sie los, die Formel 1 Saison 2026. Uns steht ein besonderes Jahr bevor, denn es gibt neue Regeln, es gibt neue Autos und es gibt neue Teams, darunter auch Audi. Die spannenden Fragen zur Formel 1 Saison 2026 haben wir euch in der XXL Saisonvorschau von Starting Grid beantwortet. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, haben euch auf den neuesten Stand gebracht, haben über alle Teams, alle Fahrer und alle wichtigen Informationen gesprochen, damit ihr top informiert in die Saison gehen könnt und natürlich haben wir auch getippt, gewagt und ein bisschen sicher. Generell solltet ihr euch merken, Starting Grid, jede Woche Montag neu.
Starting Grid. Keep racing. Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.